Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Die NATO streckt die Hand nach Moskau aus.
Today marks a true fresh start in NATO-Russia relations.
Heute beginne eine total neue Beziehung mit Russland, meint NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen. Zur Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr später in der Sendung. Dann, die Grünen in Deutschland wählen ihr Leitungsduo wieder. Eindrücke vom Parteitag. Ein Tabakmulti aus der Schweiz kriegt Uruguays Antirauchergesetz in den falschen Hals. Und Manuela hatte bei der Scheidung der Eltern nichts zu sagen.
Also, die Mami hat echt gesagt, ich soll noch bei der Mutter wohnen, jetzt wett oder nicht.
Dabei sind Kindsanhörungen gesetzlich vorgesehen. Theorie und Praxis am Tag der Kinderrechte, hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst jetzt aber Ueli Zindl, er hat die Nachrichten des Tages.
Russland hat das Angebot der NATO zur Beteiligung an einem Raketenabwehrsystem angenommen. Dies hat NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen nach einem Treffen des NATO-Russland-Rats in Lissabon bestätigt. Von heute an würden Russland und die NATO zusammenarbeiten, sagte Rasmussen und sprach von einem Wendepunkt in den Beziehungen. Bis Mitte nächstes Jahr sollen nun die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit ausgelotet werden. Die NATO hatte Russland angeboten, sich an einer gemeinsamen Raketenabwehr für Europa zu beteiligen. Vor dem Treffen mit Russlands Präsident Medvedev hatten die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder einen schrittweisen Abzug aus Afghanistan beschlossen. Bis 2014 soll dieser vollzogen sein. Zurzeit sind 130.000 NATO-Soldaten in Afghanistan. Generalsekretär Rasmussen versicherte, die NATO werde so lange bleiben, bis die Arbeit getan sei. In den südafghanischen Provinzen Helmand und Kandahar haben die meisten Menschen noch nie von den Terroranschlägen des 11. September in den USA gehört. Das hat eine Umfrage eines internationalen Instituts bei 1000 Afghanen in diesen Provinzen ergeben. Die Terroranschläge hatten den Einsatz der NATO und den Sturz des Taliban-Regimes zur Folge. Im Zusammenhang mit dem falschen Bombenalarm in Namibia ist der Chef der Flughafenpolizei in Windhoek festgenommen worden. Dem Mann werde vorgeworfen, das verdächtige Gepäckstück auf dem Flughafen auf ein Förderband gelegt zu haben, teilen die namibische Polizei und das Innenministerium in Berlin übereinstimmend mit. Der Mann gebe dies auch zu. Unklar ist, mit wem der hohe Offizier zusammengearbeitet hat und was die Motive waren. Er soll am Montag einem Richter vorgeführt werden. Am Mittwoch war auf dem Flughafen Windhoek eine Bombenattrappe gefunden worden. Das betroffene Gepäckstück war für einen Flug nach München vorgesehen. Im Petersdom in Rom hat Papst Benedikt XVI. 24 neue Kardinäle ernannt. Unter ihnen ist der langjährige Bischof von Basel, Kurt Koch. Er wird der 9. Schweizer Kardinal in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche. Im Juli hatte Papst Benedikt Kurt Koch bereits zum Präsidenten des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen ernannt, weshalb die Ernennung zum Kardinal erwartet wurde. In Basel ist die viertägige Kinderkonferenz zu Ende gegangen. Rund 50 Kinder zwischen 8 und 15 Jahren diskutierten unter anderem über ihr Recht auf Freizeit. Schluss mit Hausaufgaben lautet eine der Hauptforderungen der Kinder, aber sie wünschen auch mehr Absprachen zwischen Eltern und Lehrer, sowie das Recht, selbst über die freie Zeit bestimmen zu können. Organisiert wurde die 13. Kinderkonferenz vom Verein Kinderlobby Schweiz. Die Gewerkschaften Unia und Sina lehnen das Lohnangebot der Baumeister als mickrig ab. 1% mehr Lohn für die Bauarbeiter sei angesichts der guten Aussichten für das Baugewerbe zu wenig, hieß es an einer Bauarbeiterversammlung in Bern. Gefordert werden 150 Franken mehr Lohn pro Monat, das entspricht bei einem durchschnittlichen Lohn einer Erhöhung von rund 2,7%. Gut geheißen hat die Unia hingegen das Angebot des Elektrogewerbes. Demnach werden Elektroinstallateure nächstes Jahr im Schnitt gut 3% mehr verdienen. In Italien ist ein Gerichtsurteil veröffentlicht worden, das Verbindungen zwischen Ministerpräsident Berlusconi und der Mafia offenlegt. Ein Gericht in Palermo verurteilte Senator Marcello Dell'Utri wegen Verbindungen zur sizilianischen Mafia-Organisation Cosa Nostra zu 7 Jahren Haft. Aus der Urteilsbegründung geht hervor, dass der Lutri in den 1970er Jahren als Verbindungsmann zwischen der Cosa Nostra und Berlusconi fungiert hat. Dem Urteil zufolge unterstützte die Cosa Nostra auch die Gründung von Berlusconis vormaliger Partei Forza Italia in den 90er Jahren. Die Grünen in Deutschland haben am Nachmittag ihre Parteiführung bestätigt. Sowohl Claudia Roth als auch Cem Özdemir wurden für weitere 2 Jahre in ihrem Amt bestätigt. Der Grüne Parteitag in Freiburg im Breisgau wird in Deutschland mit großem Interesse verfolgt, zumal die Grünen in Umfragen derzeit besonders gut dastehen. Die Passagiere der Deutschen Bahn stören sich an den Ansagen in den Zügen. Sie seien zu lang, bemängeln sie. Die Bahn reagiert nun, sie verkürzt die Ansagen und verzichtet zu einem großen Teil auf englische Informationen, wie die Zeitung Welt am Sonntag schreibt. Englische Ansagen gibt es künftig auf den 10 größten Bahnhöfen und nur noch in Zügen, die Flughäfen mit internationalen Zielen anfahren. Der Schweizer Spitzenläufer Dario Colonia ist heute so gut wie noch nie in die neue Weltcup-Saison gestartet. Der Sport mit Marcel Melcher.
Über 15 Kilometer in der freien Technik war Dario Colonia in Vancouver Olympiasieger geworden. Heute hat der Bündner in dieser Disziplin in Schweden Rang 2 erreicht. Beim Auftaktrennen zum Langlauf-Weltcup war nur der Schwede Markus Hellner schneller als Colonia. Auch den übrigen Schweizern gelang ein gutes Rennen. Toni Livers wurde 12., Kurdin Perl 14. und Remo Fischer 18. Bei den Frauen gewann die Norwegerin Marit Bjørgen. Beste und einzige Schweizerin war Silvana Bucher auf dem für sie sehr guten 15. Platz. Im Rahmen der Schweizer Fussball-Cup-Achtelfinals hat heute Nachmittag das Amateurteam aus Duggen gegen die Superligisten des FC Zürich mit 0:4 verloren. Die Hoffnungen der Unterklassigen wurden bereits nach 20 Spielsekunden gedämpft, als Erik Hasli Zürich bereits in Führung geschossen hatte.
Das Wetter. Im Norden ist es wechselnd bis stark bewölkt. Strichweise fällt etwas Regen und oberhalb von 700 bis 1000 Metern Schnee. Morgen Nachmittag lockern die Wolken vor allem in den westlichen Alpen auf und es wird zum Teil sonnig. Im Süden fällt häufig Regen und oberhalb von 800 bis 1200 Metern Schnee. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen 4 und 9 Grad. Am Montag fällt im Norden zeitweise Regen bei 4 Grad, am Abend schneit es bis etwa 600 Meter. Im Süden lockern die Wolken am Nachmittag auf und es gibt sonnige Abschnitte bei 9 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und mit diesen Themen geht es hier weiter. Wie die NATO aus dem einstigen Feind Moskau einen Partner machen will. Wie die Grünen versuchen, in der Erfolgswelle den Kopf über Wasser zu halten. Wie sich ein Tabakmulti dagegen wehrt, dass sich Gewinne in Lateinamerika in Rauch auflösen. Und wieso den Kindern beim Recht auf Anhörung niemand sein Ohr leiht. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Die Welt ist im Wandel und die NATO versucht sich seit gestern an einem Gipfel in Lissabon diesem Wandel anzupassen. Dass die Zeiten bipolarer Machtverteilung vorbei sind, zeigt auch das neue Verhältnis, das das Bündnis mit Russland anstrebt. Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ich bin sehr froh, dass Russland zunehmend ein Partner wird und wir damit die Fronten des Kalten Krieges endgültig verlassen.
Eines der zentralen Themen in der westöstlichen Annäherung ist ein neues Raketenabwehrsystem, für welches die NATO Moskau gewinnen will. Fredrik Steiger ist mir jetzt in Lissabon zugeschaltet. Fredrik Steiger, wie weit ist das gelungen, Moskau zu überzeugen?
Es ist gelungen mit Vorbehalten. Der russische Präsident Medvedev nimmt die Einladung der NATO an, grundsätzlich sich an einer gemeinsamen Raketenabwehr zu beteiligen, aber er fordert gleichzeitig, dass Russland ein gleichberechtigter Partner ist, und zwar sowohl bei Planung, Einrichtung und auch beim Einsatz eines Raketenabwehrsystems im Ernstfall. Also es soll nicht so sein, dass am Ende, wenn es ernst wird, nur ein amerikanischer Finger am Drücker ist.
Wie muss man sich denn diese vertiefte Partnerschaft, wie sie immer genannt wird, mit Russland konkret vorstellen?
vor allem indem man jetzt konkrete Schritte unternimmt. Und da ist natürlich eine gemeinsame Raketenabwehr ein gutes, konkretes, wichtiges gemeinsames Projekt, das dazu beitragen kann, Misstrauen abzubauen. Man sollte sich auch überlegen, den bereits bestehenden NATO-Russland-Rat aufzuwerten. Der ist heute primär ein gelegentlich tagender Debattierclub. Der könnte aber zu einem Beratungs- und Mitentscheidungsgremium werden. Und eine wichtige symbolische Maßnahme hat man heute beschlossen, und zwar indem beide Seiten, die NATO und Russland, in einem Papier sich gegenseitig versichert haben, dass sie sich untereinander nicht mehr als Feinde und nicht mehr als Gefahr sehen.
Das ist ein erster Schritt, aber es braucht noch weitere, damit sie wirklich zusammenarbeiten. Wo liegen denn da noch die Probleme?
Es gibt noch ganz grundsätzliche Probleme, und eines davon und nicht das unwichtigste ist, dass auch in der neuen, jetzt in Lissabon beschlossenen NATO-Strategie ein ganz zentrales Thema die Verteidigung der Territorien der NATO-Länder ist. Das ist ein Begehren der osteuropäischen Länder, die immer noch mehrheitlich Russland als Bedrohung, zumindest als mögliche Bedrohung sehen. Und die Moskauer Antwort darauf ist natürlich, gegen wen ist diese territoriale Verteidigung vorgesehen? Etwa gegen uns? Also heißt das, sind wir immer noch ein Feind für die NATO? Also diese Frage stellt sich und die muss man irgendwann beantworten, so oder so. Und ein zweites Problem könnte noch hinzukommen in nächster Zeit, falls es nämlich US-Präsident Obama nicht schafft, die Ratifizierung des Abrüstungsabkommens New START durch den Senat zu bringen, dann wird natürlich das Misstrauen auch auf russischer Seite wieder groß, weil denn dann würde ein sehr, sehr wichtiges gemeinsames Projekt scheitern.
Wo liegen denn die gemeinsamen Interessen in diesem gemeinsamen Projekt?
Es gibt eigentlich sehr, sehr viele gemeinsame Interessen zwischen der NATO und Russland. Das fängt an bei der beidseitigen Beunruhigung über das immer forschere Auftreten Chinas in der internationalen Außenpolitik. Das geht weiter über den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus, über den Kampf zum Kampf gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen. Es beinhaltet auch die gemeinsame Sorge um das iranische Atomprogramm und auch die Sorge um eine weitere Destabilisierung von Ländern wie Afghanistan und Pakistan. Und diese Länder liegen ja viel näher bei Russland als bei Europa. Also ist das durchaus auch eine russische Sorge.
Wenn diese Zusammenarbeit mit Moskau tatsächlich zustande kommt, dann könnte das zum ganz großen Erfolg der NATO werden. Auf der anderen Seite der Skala liegt, Sie haben es eben erwähnt, Afghanistan, das ist schon beinahe ein Super-GAU in 9 Jahren, ist da wenig bis nichts erreicht worden. Dort hat die NATO entschieden, jetzt zum Abzug eine Strategie aufzustellen. Wie sieht die denn aus?
Also offiziell heißt es natürlich, wir bleiben, solange wir benötigt werden. Tatsächlich stehen nun aber ganz eindeutig alle Zeichen auf Abzug. Man will die Verantwortung Schritt für Schritt, Provinz für Provinz an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben, und zwar bereits anfangen damit, Anfang nächsten Jahres, also in gut einem Monat. Und dieser Abzug der Kampftruppen, der NATO-Kampftruppen aus Afghanistan, soll bereits Ende 2014 abgeschlossen sein. Also ein relativ ehrgeiziger Zeitplan. Und er soll abgeschlossen sein, obschon nicht wirklich garantiert ist, dass die afghanische Armee und Polizei imstande sind, überall für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und von den früheren weitergehenden Zielen in Afghanistan, also dort ein prosperierendes demokratisches Land, das die Menschenrechte achtet, hinzukriegen, davon ist schon überhaupt keine Rede mehr.
Die NATO sucht ganz grundsätzlich nach einer neuen Rolle, weg von der Weltpolizei, die sie ja gerade auch in Afghanistan war. Hat sie es in Lissabon wirklich geschafft, sich da völlig neu zu positionieren?
Der Gipfel von Lissabon scheint mir ein ganz klarer Schritt in diese Richtung zu sein. Und zwar zum einen unter dem Eindruck von enormen Problemen in Afghanistan. Also Afghanistan, ich sage jetzt mal Debakel, spielt eine wichtige Rolle. Zum anderen aber auch aufgrund des massiven Sparzwangs, unter dem die Verteidigungsbudgets in allen NATO-Ländern stehen. Also es wird ein Personal- und auch ein Infrastrukturabbau in sehr großem Umfang geplant sein. Konkret heißt das, die neue NATO, wenn man sie so nennen will, schraubt ihre Ambitionen klar zurück. Das ist auch durchaus vernünftig. Und so schnell dürfte es einen neuen, riesigen Einsatz wie jenen in Afghanistan punkto Umfang, punkto Risiko durch die NATO nicht mehr geben.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Portugal von Freddy Gsteiger. Die Grünen in Deutschland reiten auf einer Erfolgswelle. Würde heute gewählt, könnten sie den Regierungschef in Baden-Württemberg und in Berlin stellen. Und dort wird nächstens gewählt. Das macht die anderen Parteien nervös. Sie kritisieren, dass die Grünen ihren Erfolg einem perfiden Doppelspiel verdankten. Zum einen säßen sie in den Parlamenten und gleichzeitig organisierten sie Straßenproteste gegen Mehrheitsentscheide genau dieser Parlamente. Die Grünen selbst staunen über den eigenen Erfolg. Deutschland-Korrespondent Kasper Selk vom Parteitag in Freiburg.
Die Grünen tagen in der Stadt, die eben als Öko-Hauptstadt Deutschlands ausgezeichnet wurde. In einer Stadt mit grünem Bürgermeister. Entsprechend auch dessen Gruß an die Grünen aus ganz Deutschland.
Das ist, glaube ich, der erste Oberbürgermeister, der euch begrüßt mit liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen!
Oberbürgermeister Salomon erläutert den Delegierten am Beispiel seiner Stadt, dass grüne Politik gerade nicht aus Nein-Sagen bestehe, sondern aus konkreter Sachpolitik. Er zählt auf, was an grünen Postulaten in Freiburg bereits umgesetzt worden sei. Die grüne Bewegung habe zwar in der Tat mit einem lauten Nein begonnen, Nein zum Kernkraftwerk Wiel seinerzeit vor 40 Jahren. Inzwischen sei die deutsche Bewegung aber zu einer großen Partei geworden, einer Partei mit Konzepten, einer Partei, die jetzt angesichts der Umfragezahlen umgekehrt aufpassen müsse, dass sie am Boden der Realitäten bleibe.
Auf dem Teppich bleiben, auch wenn der Teppich fliegt.
Das müsse das Motto sein. Er zitiert damit den Mann, auf den sich im Moment alle Blicke richten, auch hier in Freiburg, Winfried Kretschmann. Fraktionschef der Grünen in Stuttgart, möglicher neuer Regierungschef von Baden-Württemberg nach den Wahlen im März. Kretschmann ist ein Grüner der ersten Stunde. Heute muss er die Forderungen der Straße mit seiner parlamentarischen Arbeit unter einen Hut bringen. Da bestehen Widersprüche. Er versucht das mit Blick aufs Grundsätzliche.
Bei Stuttgart 21 sehen wir wie in einem Brennglas wichtige Probleme unserer Gesellschaft.
Gemeint, Projekte, große Investitionen, die nicht mehr ohne Beteiligung der Bürger einfach durchgedrückt werden könnten.
Wenn wir auch gesellschaftliche Mehrheiten haben müssen für wichtige Projekte und nicht nur parlamentarische, dann wird sich der Stil unserer Auseinandersetzung ändern und er muss sich ändern.
Die Schlichtungsverhandlungen in Stuttgart seien ein erstes, sehr gutes Anschauungsbeispiel. Hier verhandle die Politik direkt mit der Zivilgesellschaft in einer Diskussion, die, wie er sagt, wesentlich gehaltvoller sei als seinerzeit die Debatten über das Projekt im Parlament.
Wir brauchen auch mehr direkte Demokratie. Deswegen ist die repräsentative Demokratie immer noch das Rückgrat. Aber wir brauchen mehr.
Das ist ein Grundanliegen der Grünen heute, mehr direkte Demokratie. Auch wenn das in Teilen noch diffus klingt. Kretschmann spricht vom Gotthard-Entscheid, einem Riesenprojekt, das nicht ohne Beteiligung des Volkes durchgedrückt worden sei. Mehr Transparenz sei nötig. Vor Kretschmann hatte ein Redner gerade eben die schweizerische Informationspolitik auf der Suche nach einem Endlager gewürdigt. Das sei das genaue Gegenteil von dem, was in Gorleben geschehe. Die Grünen bleiben bei ihrer strikten Ablehnung von Stuttgart 21 von Gorleben, sagt der Parteichef, auch ein Schwabe, Cem Özdemir.
Wir werden Gorleben beenden, liebe Freundinnen und Freunde, und dafür sorgen, dass es ein Ergebnis auf eine Standortsuche gibt, die dafür sorgt, dass ehrlich gesucht wird und nicht mehr getrickst wird.
Die Grünen bleiben bei ihrer Protesthaltung, aber sie bemühen sich, das verständlich zu verargumentieren. Man denkt an größere Wählerschichten als auch schon. Und mit Blick darauf, dass man die später nicht wieder verlieren will, mahnt der Parteichef jetzt schon zu mehr Sorgfalt.
Die Zeiten sind vorbei, wo man im Zweifelsfall die Milliarden gleich zweimal irgendwo ausgeben konnte. Wir dürfen und wir müssen Ehrlichkeit wagen.
Ehrlichkeit wagen, vorsichtig bleiben, aber die Gunst der Stunde nutzen. Die Grünen treten heute realistischer und auch geschlossener auf als an anderen Parteitagen. Man ist professioneller geworden. Und man hat etwas vor nächstes Jahr.
Rocken wir die Republik 2011!
Wie sehr es im nächsten Jahr rockt, wie die Zahlen in den Wahlen dann ausschauen werden, ist noch völlig offen. Das wissen auch die Grünen. Nicht nur sie sind sehr gespannt. Musik.
Der Zigarettenmulti Philip Morris setzt Uruguay unter Druck wegen der Antirauchergesetze. Der Konzern, der sein weltweites Geschäft von Lausanne aus betreibt, hat den südamerikanischen Kleinstaat verklagt bei der Schlichtungsstelle der Weltbank. Angeblich, weil die Gesetze zur Bekämpfung des Rauchens gegen ein Investitionsschutzabkommen mit der Schweiz verstoßen sollen. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann kennt die Hintergründe.
Uruguay war 2006 eines der ersten Länder Lateinamerikas, das schärfere Bestimmungen gegen das Rauchen einführte und Rauchverbote in öffentlichen Einrichtungen erließ. Gediehen ist diese restriktive Gesetzgebung in der Amtszeit des ehemaligen Staatspräsidenten Tabaré Vázquez. Dieser ist Arzt von Beruf und einer der führenden Krebsspezialisten im Kleinstaat mit 3,5 Millionen Einwohnern. In seiner Offensive gegen Uruguay bedient sich der Philip-Morris-Konzern den Errungenschaften der schweizerischen Außenhandelspolitik. Der in Lausanne beheimatete US-Konzern beruft sich auf das Investitionsschutzabkommen zwischen der Schweiz und Uruguay. Es wurde 1988 geschlossen und ist seit 1991 in Kraft. Aus diesem Grund ist das Verfahren beim Schiedsgericht der Weltbank anhängig, nicht vor uruguayischen Gerichten. Dieser Schachzug ist möglich, weil der US-Konzern einen Teil seiner Zigaretten in der Schweiz produziert. Die Regeln Uruguays seien exzessiv und würden die bilateralen Verträge zwischen Uruguay und der Schweiz verletzen, klagt Philip Morris. Konkret setzt sich der Tabakmulti dagegen zur Wehr, dass die in Uruguay verkauften Zigarettenpackungen zu 80% mit einem bebilderten Warnhinweis über die Risiken und Folgen des Rauchens versehen sein müssten. Damit bleibe zu wenig Raum für den Markennamen. Inzwischen hat Uruguay diese Bestimmung bereits leicht gelockert. Der frühere Staatspräsident spricht von Erpressung durch den Konzern. Nicht akzeptieren will Philip Morris auch, dass eine Zigarettenmarke nicht mehrfach verkauft werden darf. Das heißt, dass es in Uruguay nur noch die Zigarettenmarke X gibt, aber keine X-Lite-Version mehr. Und schon gar keine unterschiedlich starken Mischungen in roten, blauen oder grünen Packungen. Die Auseinandersetzung zwischen Philip Morris und Uruguay gleicht dem Kampf zwischen David und Goliath. Der Konzernumsatz des Zigarettenmultis ist doppelt so hoch wie das Sozialprodukt Uruguays. Je nach Ausgang des juristischen Testlaufs ist es vorstellbar, dass der Multi ähnliche Aktionen in anderen lateinamerikanischen Ländern startet. Gelockerte Bestimmungen erleichtern den Zigarettenabsatz und die heute stark eingeschränkte Gewohnheit des Rauchens. Unter anderen Vorzeichen kann die Tabakbranche gezielt Jugendliche bewerben und sie zu Rauchern machen. Im Süden der Welt liegen die Zukunftsmärkte der Branche. Das kleine Uruguay ist gegen den Giganten Philip Morris nicht allein. 170 Länder erklären sich solidarisch, es sind die Vertragsstaaten der Tabakkonvention der Weltgesundheitsorganisation, die gerade in Uruguay tagten. Für die Verteidigung der Interessen des kleinen Landes stifteten Nichtregierungsorganisationen und der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg eine $500.000. Vor den Schranken des Weltbank-Schiedsgerichts in Washington werden jetzt erst einmal die Köpfe der Anwälte von Philip Morris rauchen und jenen des Staates Uruguay.
Ein Hinweis. Der Jordan war einst einer der größten Flüsse im Nahen Osten. Jetzt droht er zu verschwinden, weil es immer weniger regnet und das wenige Wasser dann erst noch übernutzt wird.
Again, the Jordan River is in risk of disappearing. The Jordan River is becoming just a name in the history.
Wenn es so weitergeht, wird der Jordan bald nur noch ein Begriff in den Geschichtsbüchern sein, sagt Nader Khatib von den Friends of Earth Middle East. Sie kämpfen für die Rettung des Jordan, aber kann die Entwicklung überhaupt noch aufgehalten werden? Das ist Thema der Wochensendung International morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Wenn Eltern sich scheiden lassen, dann regeln sie das meistens unter sich, allenfalls vor dem Richter. Die Kinder werden dort vor Gericht selten nach ihrer Meinung befragt. Das ist zwar die Praxis, aber eigentlich hätten Kinder ab 6 Anspruch darauf, angehört zu werden. Dies sieht die UNO-Kinderrechtskonvention vor und diese hat die Schweiz unterzeichnet. Aber es hapert bei der Anwendung. Christine Wanner wollte zum heutigen Internationalen Tag der Kinderrechte wissen, weshalb das so ist.
In einer Woche wird Lina 13. Lina sagt, ihre Eltern hätten sich schon lange getrennt. Sie lebt im Zug, mal beim Vater, mal bei der Mutter.
Meine Eltern haben schon gesagt, sie möchten, dass ich bei jedem eigentlich gleich viel bin. Und jetzt bin ich einfach Montag, Dienstag und Mittwochmorgen bin ich bei meinem Vater und jedes zweite Wochenende und den Rest bin ich bei meiner Mutter. Und ich finde es eigentlich gut aufgeteilt. Und sie haben es schon ein bisschen mit mir angeschaut, aber Eigentlich hat sie es verstummt.
Anders sieht es bei der 11-jährigen Manuela aus.
Also die Mami hat echt gesagt, ich soll noch bei der Mutter wohnen, ob ich zu wett oder nicht, weil es war die 2. Klasse und jetzt erst noch nicht begriffen, wieso sie hier weg muss. Und es war ein bisschen schwierig, die 2. Klasse Kollegen zu finden und so.
Und so ist Manuela bei Mami in der Region Langenthal geblieben. Sie sehe ihren Vater in der Regel jedes zweite Wochenende. Lina und Manuela treffen sich an der Kinderkonferenz in Basel, um über die Kinderrechtskonvention zu diskutieren. Weder Lina noch Manuela sind im Scheidungsprozess ihrer Eltern vor Gericht angehört worden, wie die meisten Kinder hier, deren Eltern sich getrennt haben. Die Gründe, weshalb das so ist, seien vielfältig, sagt Heidi Simoni. Die Leiterin des Marie-Meyerhofer-Instituts für das Kind hat die Frage in einer Studie vertieft. Sie sagt,
es besteht einfach sehr viel Unsicherheit darüber, was das soll und wie man das sinnvoll machen kann.
Die Eltern seien unsicher, weil sie ihr Kind nicht belassen wollten. Diese Angst sei meist unbegründet, sagt Psychologin Simoni, denn die Kinder erlebten die Anhörung als entlastend. Damit dies gelinge, müsse die Anhörung aber altersgerecht sein. Auch müsse klar sein, dass es um die Meinung des Kindes gehe und nicht darum, sich zwischen Vater oder Mutter zu entscheiden.
Im Grunde kann man sagen, aus einer psychologischen Sicht kann ein Kind ab seiner Geburt seine Befindlichkeit und seine Meinung zu einer Situation im Moment äußern. Und je älter es wird, desto größer wird der Zeitraum, zu dem es sich äußern kann.
Dies auch unabhängig von allfälligen Beeinflussungsversuchen seitens der Eltern, sagt Heidi Simoni. Wie Kinder in den Scheidungsprozess sinnvoll einzubeziehen sind, verunsichert auch die Fachleute. Gerade weil es besondere Gesprächstechniken und Kenntnisse über die kindliche Entwicklung brauche, stellt Assistenzprofessorin Michelle Gauthier fest.
Ich denke, dass oft die Behörden und Gerichte sich auch nicht genügend ausgebildet fühlen, um diese Anhörungen durchzuführen.
Michelle Gauthier lehrt an der Universität Basel Privatrecht und hat die Rechtspraxis bei Kindesanhörungen untersucht. Dabei hat sie festgestellt,
dass ältere Kinder eher die Partizipation selbst einfordern. Sie melden sich bei den Behörden und verlangen, dass sie eben gehört werden, dass sie ihre Meinung einbringen können. Diese Möglichkeit haben jüngere Kinder nicht.
Die Rechtsexpertin ist aber überzeugt, dass mit einer sinnvollen Anhörung der Kinder meist die besseren Lösungen für die Zeit nach der Scheidung gefunden werden. Gemäß Bundesgericht müssen Kinder bei einem Alter von 6 Jahren angehört werden. Die Rechtslage wäre eigentlich klar. Damit künftig mehr Kinder angehört werden, brauche es also ein Umdenken, nicht nur in den Amtsstuben, sagen die beiden Expertinnen. Die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen will nun einen Maßnahmenkatalog erarbeiten.
Das war Inlandredaktorin Christine Wanne und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin, für die Nachrichten Roger Brändlin, am Mikrofon Simon Fatzer. Das nächste Echo gibt es um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 und der DRS Musikwelle. Aktuelle Nachrichten und Hintergrundinformationen sendet Schweizer Radio DRS auch rund um die Uhr im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.